Tax on Air, die Transfer Pricing Edition des WTS Podcasts.
Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axel Nientemp und mir, Andreas Riedel. Heute zum Thema: Ist der Drops gelutscht? Servus, Axel.
Hallo, Andreas.
Ja, und mit dem Drops eine dezente Anspielung auf die pharmazeutische Industrie und ein BfH-Urteil, was wir uns angucken wollen. Und zwar das Urteil zu Parallelimporten vom 11. Dezember 2024, 1R41-21. Was, Axel, uns ja schon, also ein Thema, was uns schon seit längerem beschäftigt, kann man, glaube ich, sagen.
Das ist richtig. Ich habe natürlich in meinem Archiv gegraben. Also, ich glaube, ich habe vor mehr als 10 Jahren da schon mal was zu geschrieben. Aber jetzt, es dauert halt so ein bisschen, bis diese Fälle dann unten aus den Betriebsprüfungen dann auch über die Finanzgerichte dann mal zum BfH kommen. Hier haben wir einen, ich sag mal, branchenspezifischen Spezialfall, würde ich mal sagen. Aber wir können von da aus nochmal so ein paar Grunddinge, glaube ich, der Verrechnungspreise und der Fremdüblichkeit und vielleicht auch der Ökonomie und der rechtlichen Anwendung hier betrachten. Also das, was bei Verrechnungspreisen halt besonders viel Spaß macht. Was ist passiert? Also ein Arzneimittelimporteur hat Arzneimittel importiert, hatte Vertriebsmitarbeiter, die er versucht hat zu motivieren, indem er ihnen Boni gezahlt hat, wenn sie ganz viele von den tollen Arzneimitteln verkauft haben, also zu Ärzten gelaufen sind und die Vorteile dieser Arzneimittel herausgestellt haben und so weiter. Alles soweit gut. Der hat auch eine Nettomarge hinterher bekommen, diese Vertriebsunternehmen. Also da kommen wir nochmal drauf zu. Verrechnungspreismäßig im ersten Schritt scheint gar nicht so viel Musik in so einem Fall zu sein. Was ist nun? Ja, in Deutschland und natürlich in vielen anderen Ländern auch gibt es gesetzliche Regeln dafür, die, ich sag mal, Apotheken und Krankenhäuser und andere Käufer von Arzneimitteln teilweise dazu verpflichten, irgendwo 129 Sozialgesetzbuch, auch eine bestimmte Menge von diesen Arzneimitteln als sogenannte Parallelimporte aus dem dann natürlich preiswerteren Ausland zu beziehen. Ja, die Arzneimittelpreise sind halt nicht überall gleich. Also das gleiche Medikament mag es in einem benachbarten, insbesondere EU-Ausland, preiswerter geben. Ja, also sollen sie bestimmte Quoten davon da einlaufen. Das kann der Arzt auch gar nicht beeinflussen. Der schreibt halt nur ein Medikament auf, ja, den Wirkstoff oder sonst irgendetwas. Und dann muss der Apotheker entscheidet dann, herzlichen Glückwunsch, du kriegst das eine Medikament, du das andere. Wie gesagt, der Wirkstoff ist vollkommen gleich. Also der Patient merkt es sozusagen auch gar nicht. Jetzt, was hat das mit Verrechnungspreisen zu tun? Wie ist unsere normale Verrechnungspreislogik? Ja, wir haben ein Vertriebsunternehmen, das macht einen Umsatz von 100, ja, bekommt davon eine Marge. Hier, wie in dem Fall, können wir schon mal direkt vorgreifen, irgendwas zwischen 6 und 6,5%. Die Welt ist gut. Jetzt sagt aber hier das Finanzamt und über das Finanzgericht und dann auch natürlich der BfH, der sagt, okay, aber ein anderer, ja, profitiert ja davon, dass du hier so gut, nenn das jetzt mal Marketing oder Vertriebsleistungen für deine Medikamente machst, weil du preist die an. Die Ärzte sagen, ist ja ein tolles Medikament, verschreiben die. Ja, ich gehe zur Apotheke, die Krankenkassen zahlen, also du machst Umsatz, aber du machst ja 100 Umsatz, aber über die Parallelimporte macht ja irgendein anderer 10 Umsatz, weil er die ja auch dann nach Deutschland verkauft hat. Also mit all deinen Marketingmaßnahmen beförderst du ja nicht nur deinen eigenen Umsatz, auf den du dann deine Marge bekommst, sondern auch nach Umsatz von Konzernunternehmen, zumindest am Ende der Produzent, der hat es ja einmal hergestellt, ja, die davon einen Vorteil haben. Also habe ich jetzt nicht hier Kosten, Marketing, ja, und jemand anders hat den Vorteil, weil der verkauft nämlich. Das ist im Prinzip die Frage und würden fremde Dritte sich nicht dafür entlohnen lassen. Hier in dem Spezialfall nochmal, und das ist jetzt, glaube ich, für den Entscheidungssachverhalt nochmal relativ wichtig, die Vertriebsmitarbeiter hatten eben in ihren Boni-Vereinbarungen, der Sachverhalt ist jetzt hier nicht vollständig wiedergegeben, ne, also von daher verkürzt, wohl auch Regelungen drin, dass die jetzt nicht nur einen Bonus bekommen, wenn der Umsatz von dem Medikament, was sie beworben haben, in den deutschen Vertriebsgesellschaft steigt, sondern auch, es wird wohl irgendwie gemessen oder zumindest approximiert, ja, wenn der Parallelimportumsatz steigt. Also die haben halt für meine 100 Umsatz einen Bonus bekommen und für meine im Beispiel 10 Parallelimporten haben sie auch nochmal einen Bonus bekommen. Und da sagt jetzt verkürzt, Andreas, korrigiere mich gleich, sagt der BfH, ja, aber jetzt sozusagen habe ich ja jetzt hier einen Bonus gezahlt. Ich habe also auf die 10 Parallelimporte Umsatz nochmal 1 Bonus gezahlt. Der Vorteil liegt aber gar nicht bei mir als deutscher Vertriebsgesellschaft, sondern bei meinem Gesellschafter. Also der Muttergesellschaft war der Produzent, die hat ja jetzt den Vorteil, weil sie hat halt mehr produziert und dann die Produzentenmarge daraus eingestrichen. Das würden fremde Dritte doch nicht so tun. Ja, wir haben hier einen Fall der verdeckten Gewinnausschüttung. Da sagt der BfH halt, ja, also hier habe ich jetzt sozusagen keinen Vorteil, ja, aber eine Vermögensminderung. Ich habe Bonus gezahlt, aber den Vorteil hatte sozusagen meine Muttergesellschaft. Das könnte dem Grunde nach eine VGA sein. Oder in dem Fall war es auch hier, ist es hier eine VGA. Das im Schnelldurchlauf, glaube ich mal, versucht einfach darzustellen, ja, der Problemfall von Parallelimporten und hier das BfH-Urteil.
Ja, spannend. Also ich meine, der Fall hat ja so ein paar Spezifika, die hier eigen sind. Also dass es ein VGA-Fall ist, ist schon mal was irgendwie recht spezifisch ist und was nachher nochmal bei einem Aspekt vielleicht Fragen aufwirft. Der zweite Punkt ist natürlich, dass es ein sehr industriespezifischer Fall ist, der aber nichtsdestotrotz, glaube ich, übertragbar ist auch auf andere Situationen, wo man sich fragt, wie passieren denn Dinge in so einer TNMM-Verrechnungspreisaussteuerung? Was wird denn damit in einen Topf geworfen? In Klammern, was müsste ich denn explizit irgendwie da herausheben? Soweit das Thema, was sich ja hier ergibt, da habe ich erstmal, als ich das gelesen habe, genickt und mir so gedacht, so ja, also nach meiner Denklogik her ist es was irgendwie nachvollziehbar ist. Also ich habe eine Vergütung des Vertriebsmitarbeiters und der Vertriebsmitarbeiter, so der bekommt einen Bonus, der sich sowohl bezieht auf das normale Produkt als auch auf den Parallelimport. Und dann habe ich eine Vergütung der Gesellschaft, so, und die Vergütung der Gesellschaft bezieht sich erstmal, also explizit nur auf das normale Produkt. Ich sag mal, augenscheinlich, das, was erstmal so einem zu Eindruck kommt, denkt man sich so, So, und dann sagt die Gesellschaft, naja, aber vielleicht sehen wir das gar nicht so als notwendig an, das damit einfließen zu lassen und so. Und ja.
Ja, ich kann dein erstes Gefühl, ja, hört sich jetzt gar nicht mal so unplausibel an. Ich meine, ich kriege nur, also als Gesellschaft kriege ich nur was für meinen eigenen Umsatz, bezahle aber einem Mitarbeiter was für einen fremden Umsatz. Das passt doch irgendwie nicht, weil der Vorteil ist irgendwo anders. Aber jetzt sozusagen mal ein bisschen ökonomisch an die Sache herangegangen. Der Steuerpflichtige hat hier, glaube ich, mit einer Branchenüblichkeit der Verträge von Vertriebsmitarbeitern argumentiert und sagt, alle wollen das aber haben. Das mag auch so sein. Das ist aber, glaube ich, gar nicht unser Hauptthema, also aus Verrechnungspreissicht. Also der erste Punkt ist doch, ich als Gesellschaft, also als Importeur, Vertreiber dieser Arzneimittel, ich kann diese Spillover-Effekte, ja, diese positiven externen Effekte, die ich da habe für andere Gesellschaften, die kann ich gar nicht verhindern. Also A, kann ich Grauimporte, Parallelimporte, sonst irgendwas kann ich nie verhindern, ja, also außer es ist gesetzlich zugelassen. Hier ist es sozusagen gesetzlich sogar verpflichtend. Also die Apotheken müssen von einem Fremden, also von nicht von mir einkaufen, sondern von einem Ausländer. Egal, was ich vorher für Marketing gemacht habe. Das heißt, ökonomisch, ja, kann ich das nicht beeinflussen. Das heißt, ich würde es im Prinzip auch ignorieren, dass das passiert, sondern ich würde natürlich versuchen, meinen Umsatz einfach zu maximieren. Ja, wenn ich versuche, meinen Umsatz zu maximieren, aber 10% davon immer für Parallelimporte sind, dann ist das halt so. Ja, trotzdem versuche ich, meinen Umsatz auszuweiten und 10% gehen halt immer auf die Parallelimporte hinweg. Jetzt vielleicht, also, aber das ist auch in anderen Branchen so, wenn ich für meine Schokoladenmarke werbe, dann kann es trotzdem sein, dass bei mir Axel Nientem, wir haben jetzt hier gerade Freitagabend, wo wir den Podcast aufnehmen, ich bin runter mit den Nerven, ich brauche jetzt unbedingt noch Schokolade, ja, dass ich dann gar nicht die beworbene Schokolade kaufe, sondern eine andere, weil ich gerade Hunger auf Schokolade habe. Das kann der Werber auch gar nicht verhindern. Also das muss ja nicht nur das gleiche Produkt sein, sondern das kann auch auf Produktarten sozusagen übergreifen. Trotzdem versuche ich, Schokoladenwerbung zu machen, in der Hoffnung, dass meine Marke damit am besten wächst. Und das Gleiche werden die Pharmaunternehmen hier oder die Pharmavertriebsgesellschaften auch machen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich kann den Parallelimport nicht verhindern. Jetzt ist der BfH ja hier tief abgestiegen, ne, in die einzelne Transaktion, ja, und hat gesagt, aber ich habe einen Vertrag gefunden mit einem Mitarbeiter, wo drin steht, du bekommst einen Bonus, obwohl ich als Vertriebsgesellschaft keinen unmittelbaren Vorteil daraus habe. Das ist natürlich schon ein bisschen kniffliger, ne? Dann würde ich auch sagen, ja, das muss man sich jetzt mal genauer anschauen. These, ich hätte einfach geschrieben, du bekommst einen Bonus, der ist aber, natürlich hätte ich nicht so geschrieben, ja, der ist halt höher als der normale Bonus, der vielleicht fremd, also normalerweise in der Branche üblich ist, weil ich damit die Parallelimporte mit berücksichtigt habe. Also anstatt 10 Bonus für eigenen Umsatz bekomme ich halt jetzt immer 11 Bonus für eigenen Umsatz, weil ich weiß, 10% sind Parallelimporte. Ja, dann wäre es natürlich nicht offenkundig für einen fremden Umsatz gewesen, sondern einfach nur höher. Und das wäre wahrscheinlich weniger stringent. So.
Genau. Und da an der Stelle, ich meine, das ist ja, also man sieht diese unterschiedliche Handhabung des Themas Parallelimporte in den unterschiedlichen Regelungen. So, das ist erstmal was, wo man sich denkt, so, okay, ich meine, das könnte prinzipiell zu einer Korrektur führen. Könnte. So. Und dann guckt man sich das weiter so an und dann stolpert man über diese Textziffer 24.
Genau.
Und denkt sich so, naja, dann ist da ja wohl die Argumentation gewesen, Also so lese ich das jetzt hier raus, ohne dass wir verfahrensbeteiligt sind. Da haben wir 6 bis 6,5% Nettomarge gezahlt der Vertriebsgesellschaft. Die hat sie bekommen, so was jetzt erstmal objektiv ein recht hoher Wert ist. So, also eine Nettomarge ist die, also schon, so wenn man sich auch so Amount B-Tables anguckt und so, das, was man so im Vertriebsbereich sieht, das ist jetzt nicht runtergestrippt auf das Minimum und das wird hier auch gar nicht behauptet. Ne? Das ist hier klar, dass es schon was ist, was an sich prinzipiell okay ist. So, und
Achtung, Bravo, das FG hat gesagt, die sei auch fremdüblich, aber wie du schon auch sagtest, wohl leicht auch überdurchschnittlich fremdüblich. Ne?
So, genau, so. Jedoch überdurchschnittlich anzusehen ist. Ne? Das ist so das Auffassung des FG. So, also wir haben eine überdurchschnittliche Nettomarge. Dann ist ja die Argumentation vielleicht an der Stelle, wenn wir bei diesem 10 plus 1 Beispiel bleiben. Das ist aber in der Nettomarge mit drin, die Vergütung der Parallelimporte. Das ist an sich etwas, was gar nicht zu einem Preis führt, der nicht fremdvergleichskonform ist, weil die Nettomarge eben so hoch ist. So, Nettomarge bedeutet ja erstmal, alle Kosten sind damit abgedeckt. Also auch der Bonus des Mitarbeiters.
Das ist auch der Knackpunkt. Egal wie hoch der Bonus des Mitarbeiters ist.
Genau.
Selbst wenn ich eben 1000 Euro pro Parallelimport zahle, so, sind das Personalkosten bei mir und ich kriege trotzdem 6%. Das heißt, also ich bekomme ja für jeden Bonus, den ich den Mitarbeiter für eigene Umsätze als auch für Fremdumsätze, Parallelimporte gezahlt habe, bekomme ich über die Nettomargenmethode ja diese Kosten erstattet. Das heißt, ich habe gar keine, jetzt auch in meinem Sinne, gar keine Vermögensminderung aus der Zahlung des Bonuses, ja, für Parallelimporte, weil ich über die Nettomargenmethode das Geld ja dafür bekomme.
Also das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist ja, jetzt könnte man behaupten, naja, die Marge müsste ja auf einen höheren Umsatz gezahlt werden. Also die Umsatzgesamtgröße wäre höher. So, und das führt ja nur dann zu einer nicht fremdvergleichskonformen Ergebnis, wenn ich damit unter eine durchschnittliche Marge rutsche, im Sinne von die Marge insofern absinkt unter eine Bandbreite, die fremdvergleichskonform ist. Also wenn ich mit der Marge so weit hochgehe, dass das auch, ich sag mal, 10% Parallelimporte mit abdeckt, dann bin ich immer noch in der Bandbreite, die vollkommen in Ordnung ist. Weil Verrechnungspreise sind ja keine exakte Wissenschaft. Ja. So, also selbst für den BFH.
Aber das heißt ja hier konkret, also wenn ich 6,5% auf meinen Umsatz bekomme, ja, dann könnte das eben auch sein, dass ich auf den Umsatz von meinem plus Parallelimporte halt 5,5% bekomme, was immer noch fremdüblich sein könnte. Wir kennen die Benchmark-Studien nicht, ne? Das ist sozusagen das technische und die Zahlen nicht. Und ja, das ist natürlich, ich sag mal, eine Hypothese. Fremde Dritte würden sozusagen auch auf den Fremdumsatz, die Parallelimporte, eine Marge bekommen. Aber das ist natürlich nicht empirisch, jedenfalls in diesem Fall offenkundig sozusagen belegt worden. Also man kann immer viel behaupten, ne, das im hypothetischen Fremdvergleich. Da kann man immer viel behaupten, ja, in unserem, gehen wir mal zum 1 ASDG, was hätten fremde Dritte unter vergleichbaren Bedingungen möglicherweise getan? Da kann ich mir mal viel ausdenken. Wir versuchen es ja empirisch zu untermauern, indem wir halt anschauen, was haben fremde Dritte denn tatsächlich getan? So, jetzt müssen wir natürlich gucken, wie viele Comparables, welcher Art und Güte finden wir denn hier von Unternehmen, die unabhängig sind, ja, Arzneimittel importieren und auch ein Parallelimportproblem haben. Das kann man natürlich jetzt so aus der Ferne schwer beurteilen, ja, aber das ist jetzt sagen wir ein weiterer Punkt. Normalerweise würden wir sagen, in Verrechnungspreisfällen, ja, und ich sag mal 1 ASDG und 90.3, ja, wir haben jetzt hier unser ernsthaftes Bemühen wird gezeigt, ja, dem Fremdvergleich Genüge zu tun. Wir haben eine Benchmark gemacht, haben alles reingepackt, das sieht gut aus, ja. Der BFH sagt aber hier, jetzt habe ich in diesem speziellen VGA-Teil, wo ich sozusagen jetzt Aufwendungen getragen habe, Bonus für Parallelimporte an fremde Dritte, die eigentlich woanders hingehören, da würde die objektive Feststellungslast, dass das in dem Preis von 6,5% mit drin ist, immer der TNNM, bei der Klägerin liegen. So, und das ist natürlich jetzt schwierig, weil die objektive Feststellungslast, dass dieses konkrete Ding in einer Marge von fremden Dritten, die ich irgendwo beobachtet habe und glücklicherweise deren G&Vs gefunden habe, dass das da drin liegt, das sozusagen objektiv zu beweisen, ist natürlich schon anspruchsvoll.
Man könnte sagen unmöglich, zumindest mal so flapsig. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schwierig und ist mit einem enormen Aufwand wahrscheinlich verbunden. Also vielleicht ist es ja.
Ich glaube, man darf dieses Urteil auch nicht überschätzen. Es ist ein sehr spezifischer Fall, den man hier hat. Ich glaube, es ist ein sehr spezifischer Sachverhalt, ja, der da mit den Einzelverträgen und den Bonusdingen dahinter steckt. Ich würde versuchen, es nicht überzubewerten, ja, weil ich glaube, wir haben hier ein paar ökonomische und fremde Üblichkeitsargumente ins Felde geworfen. die ist im zweiten Rechtszug, ne, das ist ja sozusagen zurückverwiesen worden ans FG Nürnberg, die dann hoffentlich vielleicht nochmal geklärt werden.
Wobei ich diesen Punkt hier am Ende der Textziffer 24 schon nochmal hervorheben will, also dass hier die objektive Feststellungslast bei der Klägerin liegt. Und das ist ja was, also wo ich auch beim ersten Durchlesen mir verwundert die Augen gerieben habe, dass hier an der Stelle, wo ja eigentlich die Beweislast immer sich umkehrt zur Betriebsprüfung, dass sie nachweisen muss, dass eine Vergütung nicht fremdvergleichskonform ist, dass das hier nicht vorliegt, aufgrund dieses Sachverhalts, so wie er hier ist. Also das halte ich für ein Thema, was sich zumindest lohnt, im Auge zu behalten, ja. So als Einzelaspekt. So, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, ja, es ist ein sehr spezieller Fall und ich mag da vielleicht ein letztes Thema zu diesem Urteil aufmachen. Wenn man sich ja, und das machen wir jetzt seit einer Weile, BV-Urteile immer mal wieder so anguckt, ist das FG hier zu einem Urteil gekommen, also hat den Sachverhalt sich angeguckt und hat für sich entschieden auf Basis dessen, was es da an Informationen so hat, dann kommt jetzt der BV und findet hier Rechtsfehler, um hier selber dieses Urteil nochmal zu nehmen und zurückzuverweisen. Dann mag ich an dieser Stelle bei diesem Urteil sagen, für mich persönlich, so wie ich das hier lese, finde ich die nicht direkt. Also ich finde Punkte, wo ich anfange nachzugucken, in der Gesamtschau mag ich sagen, hätte ich mir auch vorstellen können, dass das hier einfach dieses FG-Urteil bestätigt wird und die Sichtweise auf den Einzelsachverhalt vom FG hier bestätigt wird und das hier nicht wieder dann aufgehoben und zurückverwiesen wird mit diesen Hinweisen, weil für mich nicht vollständig nachvollziehbar ist, wo denn jetzt hier der Rechtsfehler liegt. So, und das mag an meinem Unverständnis des Schriftwerks vom BFH liegen, aber für mich wird es nicht ganz klar.
Ja, für die bisherigen Richter am FG Nürnberg ja auch nicht. Darum haben sie ja so entschieden, weil sie das dachten, das wäre rechtlich in Ordnung. Ne? Also dafür ist der
BFH ja da. Als Richter am FG Nürnberg halte ich das für einen schwarzen Peter, der da jetzt wieder geschoben wird, weil ich wüsste jetzt auch nicht genau, wenn ich da nicht mehr Informationen bekomme, was ich damit jetzt konkret mache, ohne dass das wieder hochpoppt.
Das Schöne ist, du hast ja mehr Informationen, ja, weil du ja den Fall etwas genauer siehst als eben auf den 10 Seiten Urteil, den wir da haben. Also von daher werden Sie sich jetzt den Sachverhalt nochmal anschauen, gucken, welche Sachverhaltsschnipsel denn sozusagen zu der Aufgabe, die der BFH Ihnen gegeben hat, passen und dann daraufhin ein neues Urteil begründen. Das wir dann in einem neuen Podcast bestimmt wieder besprechen können.
Ja, und da kann man sagen dann zum Ende, der Drops ist noch nicht gelutscht. Und das war es dann heute mit Transfer Pricing auf dem Punkt, einem WTS Tax on Air Podcast zu einem sehr speziellen Einzelfall der Verrechnungspreislandschaft, der uns weiter beschäftigen wird.
Aber einen nicht spannenden Einzelfall, dass er das will.
Das ist spannend, ja. Wir halten uns jetzt auch zurück, damit wir nicht das zeitlich überschießen. Also höchst spannend mit vielen Aspekten, die man vielleicht so gar nicht vordringlich erstmal so im Auge hatte. Ja, vieles, was sich da tut vom BFH, wir sind da noch nicht zu Ende. Man darf ankündigen, da kommt noch mehr, zumindest in unseren Podcast-Folgen, ohne dass wir wüssten, wann der BFH wieder was veröffentlicht. Die nächste Folge unserer Podcast-Reihe veröffentlichen wir wie immer an einem TP-Tuesday. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast@wts.de.